Herzlich willkommen zum heutigen Bild-Recap hier in Wien. Die nächste Stunde beschäftigen wir uns mit einigen Neuerungen rund um TypeScript. Sowohl am Server als auch am Client ist TypeScript ja mittlerweile eine feste Größe in der Webentwicklung. Und ich möchte heute in diesen ca. 60 Minuten eigentlich gar keine Slides herzeigen, sondern ich möchte einfach eine Reihe von Neuerungen anhand eines durchgängigen Praxisbeispiels zeigen. Das heißt, unser Ziel ist es, dass wir ein kleines Web-API-Backend mit Node.js und natürlich mit TypeScript machen. Dieses Web-API-Backend soll eine RESTful-Web-API, eine sehr, sehr einfache, implementieren zum Hinzufügen von Produkten und zum Abfragen von Produkten. Als Datenspeicher verwenden wir MongoDB, aber natürlich in der heutigen Zeit, wenn das ein Build-Recap ist, können wir nicht einfach nur Mongo nehmen, da werden wir CosmosDB-Backend nehmen mit der Mongo-API. Und da kann ich euch einige Dinge zeigen, die TypeScript jetzt mit modernen Node-APIs beherrscht, nämlich allen voran Async Await. Da fühlt sich TypeScript gleich ganz anders an, wenn man Async Await verwendet. Wir werden uns da anschauen, wie TypeScript mit Promises Async Await in Verbindung mit ECMAScript 2017 und Co. umgeht. Wir werden auf Basis von dieser kleinen Web-API obendrauf dann ein Frontend bauen, ebenfalls sehr, sehr einfach. Wir werden dort unser gutes altes jQuery verwenden, aber uns anschauen, wie wir jetzt neu mit Typinformationen umgehen. Wie programmieren wir typsicher mit jQuery, mit einer JavaScript-Library, die an sich nicht native mit TypeScript entwickelt worden ist. Wir werden darüber hinaus dort unsere Web-API konsumieren und Web-API konsumieren bedeutet natürlich auch Async Await, aber dieses Mal am Client und auch hier kann ich euch neue Features zeigen, die TypeScript sehr viel spannender machen, nämlich Async Await-Kompatibilität mit ECMAScript 5 und damit auch Async Await in älteren Browsern. Das ist ungefähr das Ziel, was wir vorhaben und wie gesagt, ich möchte dieses Beispiel mit euch gemeinsam von vorne bis hinten in den 60 Minuten durchgehen und wirklich anhand der Code-Beispiele erklären, was sich hier Neues getan hat. Natürlich ist das immer so eine Sache mit den Code-Beispielen. Man will natürlich auch was mit nach Hause nehmen oder das vielleicht durchgehen. Und aus diesem Grund habe ich hier in den Blog unter software-architects.com einen Blogartikel reingeschrieben, wo ich quasi eigentlich für mich so den roten Faden für diese Session erarbeitet habe. Ihr seht das, hier seht ihr Schritt für Schritt alles, was ich verwenden werde. Hier seht ihr auch den Code. Ich werde manche Code-Teile einfach rauskopieren, denn es bringt nichts, wenn ihr mir beim Tippen zuschaut. Mir sind nur die Dinge wichtig, die jetzt wirklich das Besondere sind und die werden wir live machen. Also unter software-architects.com könnt ihr euch dann in aller Ruhe die gezeigten Beispiele nochmal durchschauen. Außerdem nehme ich diesen Vortrag hier gerade auf und wenn alles gut geht, dann werde ich ihn auf Channel 9 stellen und dann könnt ihr auch sehr gerne den Vortrag in Form eines Videos, den ich dann dazu hängen werde zu dem Blogpost, nochmal ansehen, falls ihr Lust dazu habt. Und damit lasst uns loslegen. Das Erste, was ich tun möchte, einfach um zu zeigen, wie man hier damit umgeht und weil ich gesehen habe, dass das in Verbindung mit TypeScript immer wieder eine Frage ist, ich möchte mit einer Library beginnen. Wie gesagt, wir verwenden eine RESTful Web API zum Verwalten von Produkten. Mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen, es ist genauso gut wie alles andere. Und wir möchten Code Sharing betreiben. Wir möchten TypeScript Code schreiben und den schreiben wir einmal und den verwenden wir am Server und am Client. Also werden wir damit beginnen, ein wenig Code zu schreiben, TypeScript Code und den in ein lokales NPM-Paket einzubauen. Für diejenigen unter euch, die mehr in der C-Sharp-Welt zu Hause sind, was wir jetzt gerade machen werden, ist, wir werden quasi eine Class-Library erstellen, die wir dann auf Server und Client einsetzen können. Diese Class-Library lebt in diesem Ordner, ProductLib heißt dieser Ordner, und dort drinnen werden wir jetzt als erstes einmal eine Command-Shell starten. Übrigens, auf das möchte ich ebenfalls hinweisen, wenn ich Webentwickler mittlerweile, dann verwende ich eigentlich die Command-Shell nicht mehr, sondern was ich viel lieber habe, ich verwende mittlerweile direkt die Bash. Vielleicht kennt ihr das noch nicht. Es gibt ja seit dem Creators Update die Bash, also Ubuntu on top of Windows. Das ist ein native Ubuntu, was direkt am Windows NT Kernel läuft. Und das ist eine Sache, die mir persönlich recht gut gefällt, genauso wie ich es gewohnt bin, dass ich hier oben einfach CMD eintippen kann. Dieser kleine Tipp so am Rande, kann man da um Bash eingeben und dann geht der Bash Shell, Native Ubuntu, direkt in dem Ordner auf. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch hier sehr gerne NPM aufrufen. die ganzen Command-Line-Tools, da könnt ihr dann wählen, wollt ihr sie in der Windows-Command-Shell verwenden oder in der Bash. Ich werde ein bisschen mischen, ich werde hin und wieder zeigen, wie man es in der Bash macht, hin und wieder, wie man es unter Windows macht. Ganz ehrlich, bei mir heutzutage, ich springe hin und her jeden Tag. Ich mache einen Teil in der Command-Shell, einen Teil in Bash und einen Teil in gemischte Scripts. Das kommt immer darauf an, wo ich gerade Lust dazu habe. Starten wir mal in der guten alten Command-Shell. Hier beginnen wir mit der Library und das Erste, was wir tun, ist natürlich unser guter alter Freund npm init. Wir werden hier ein Node-Projekt initialisieren. Als Nächstes möchten wir natürlich, war ich zu schnell, hätte ich auf den Bildschirm schauen sollen, jetzt sind wir da. Was wir hier sehen, ist unser package.json-File. Dieses package.json-File ist unser Projektfile für Node, wie wir wissen. Und in dieses package.json-File brauchen wir jetzt Abhängigkeiten. Und das Erste, was wir als Abhängigkeit eintragen, ist eine Development Dependency, also eine Abhängigkeit, die wir nur zu Entwicklungszeit brauchen. Und das Erste, was wir hier natürlich brauchen, ist TypeScript. Wir installieren also den TypeScript-Compiler lokal in unser Projektverzeichnis. Natürlich, man kann sich den TypeScript-Compiler auch global installieren, ich installiere ihn aber besser lokal, denn auf diese Art habe ich wirkliche Kontrolle über die Version von TypeScript, die ich je nach Projekt einsetzen möchte. Ich habe dann noch zwei kleine Tools, die ich noch dazu installieren möchte, nämlich RimRef, das ist ein rm-rd, mit dem kann man sehr einfach irgendwelche Files wegschmeißen, und ein CPX, das ist ein Copier-Plattform-unabhängiges, das wir für den Bildprozess brauchen werden. Installieren wir die mal. Wer im Publikum ist denn vertraut mit Node-Programmierung? Gerade mal die Hälfte, würde ich sagen. Für die, die nicht vertraut sind, mit npm install installieren wir JavaScript-Module in einen Ordner, der heißt Node-Modules. Dort drinnen leben alle unsere JavaScript-Module und natürlich auch Dinge wie der TypeScript-Compiler. Der TypeScript-Compiler ist nämlich nichts anderes als ein JavaScript-Modul. Das haben wir jetzt installiert, und nachdem wir jetzt mal die Node-Infrastruktur initialisiert haben, möchten wir als Nächstes unser TypeScript-Projekt initialisieren. Und das mache ich mit einem tsc-init. Aber dieses tsc hier, das hier, ist der TypeScript-Compiler. Nur den haben wir ja gerade erst lokal installiert. Wo finden wir jetzt unseren TypeScript-Compiler? Den finden wir im nodemodules.in-Ordner. Das ist jetzt der lokal installierte TypeScript-Compiler. Und den initialisieren wir mal mit tsc-init. Was wir nämlich jetzt bekommen haben, ist ein neues Config-File. Jedes JavaScript-Ding, was etwas auf sich hält, braucht ein JSON-Config-File. Das ist heutzutage einfach so. Und TypeScript ist da keine Ausnahme, die ts-config-json. Und hier haben wir das erste neue Feature. Starten wir mal Visual Studio Code und werfen einen Blick in die ts-config.js. Und was wir hier sehen, ist das erste neue TypeScript-Features. In TypeScript 2.3 wurde hier einiges hinzugefügt. Es werden jetzt eine ganze Menge an populären Optionen als Kommentare hier reingeschrieben. Und wir werden hier ein paar Dinge verändern. Das Target mit ES5 ist okay. Das Module, und da haben wir gleich das nächste neue Feature. Seit TypeScript 2.0 können wir hier das Modulformat UMD, Universal Module Definition, verwenden. UMD-Libraries sind sehr praktisch, denn UMD-Libraries sind sowohl für CommonJS, also für Node.js einsetzbar, als auch für Nachladen im Client mit Dingen wie System.js, mit Webpack und Co. Das heißt, ich habe hier eben ein Universal Module Definition Format, und genau das unterstützt TypeScript seit der Version 2 jetzt ebenfalls. Sehr, sehr praktisch. Als Out-Directory, da schreiben wir jetzt mal in diesem Fall das Ganze in den Dist-Folder rein. Das ist einfach der Folder, den ich gerne hätte. Dann machen wir uns hier vielleicht ein wenig Source-Maps, dass wir auch die Source-Map debuggen können. Mit declaration.true sagen wir dem TypeScript-Compiler, dass wir nicht nur quasi den unter Anführungszeichen Object-Code, also den JavaScript-Code haben wollen, sondern wir wollen auch die DTS-Dateien erzeugen. Klar, ist natürlich auch relevant. Und damit sind wir schon mal gut aufgestellt. Lasst mich schauen, sieht eigentlich alles gut aus. In dieser Datei können wir also jetzt unseren TypeScript-Compiler konfigurieren. Und wie gesagt, dieses neue Feature an dieser Stelle, das uns die verschiedenen populären Optionen anzeigt, macht uns die ganze Sache ein wenig leichter. Was wir des Weiteren machen, einfach damit wir an dieser Stelle uns bezüglich Bildinfrastruktur ein wenig leichter tun, wir werden hier in unser package.json ein paar kleine Build-Scripts einbauen. Machen wir vielleicht einen Build-Step, der heißt clean. Da gehen wir her und sagen rimref rimref dist. Das tut nichts anderes als den dist-Folder löschen. Ja, wenn wir neu starten wollen, dann schmeißen wir den weg. Dann machen wir unseren Build-Step. Wie bilden wir das Ganze? Ja, wir bilden es, indem wir sagen TSC, wir rufen den TypeScript-Compiler auf. Und hier ist eine wichtige Sache, die ich stelle immer wieder fest, dass das nicht allen bekannt ist. Wenn ihr einen so einen NPM-Script-Task macht und hier ein Kommando aufruft, dann verändert NPM beim Starten des Tasks den Path und nimmt standardmäßig als erstes die CLIs, die im Node-Modules-Folder installiert sind. Das heißt, dieses TSC ruft nicht das global installierte TypeScript auf, sondern es ruft das lokal im Node-Modules-Ordner installierte TypeScript auf. Ja? Das ist eine wichtige Sache, warum diese NPM-Tasks hier drinnen sehr, sehr praktisch sind. Dann kopieren wir uns unser package.json-File, das ist genau das, in dem wir gerade drinnen sind, in den dist-Folder, damit wir auch tatsächlich ein Node-Package bekommen. Und schlussendlich gehen wir her und machen uns vielleicht nur Rebuild und da seht ihr auch einen kleinen Tipp, npm run und npm run build und da gehört natürlich clean her. Was ich hier machen kann, ist, ich kann an dieser Stelle mir in meinen npm-Scripts so eine kleine Build-Automatisierung zusammenbauen, da brauche ich keine großen, keine besonderen Möglichkeiten, da brauche ich kein Gulp. In vielen Fällen reichen eigentlich Bash-Scripts, die ich an dieser Stelle einfach aufrufe, beziehungsweise eigene Node-Scripts, die ich verwenden möchte. Auch das lässt sich natürlich machen. Wenn ihr lieber Gulp verwendet oder Webpack oder Co., ist das genauso gut. Bitte, hier haben wir eine Frage. Kurze Frage. Ja. Na, dann würdest du TypeScript nicht lokal installieren. Ansonsten müsstest du einen absoluten Pfad angeben. Er geht einfach her, beim Starten von einem NPM-Task, der im Script eingetragen ist, ändert er dir den Pfad. Und wenn du TSC eingibst, dann sucht der TSC der Reihenfolge nach im Pfad und er findet TSC als erstes im Node-Modules-Folder und dann musst du entweder einen absoluten Pfad angeben oder TypeScript eben nicht lokal installieren. Das ist ganz dir überlassen. Okay? Schön. Dann lasst uns jetzt den Code schreiben und diesen Code werde ich an dieser Stelle kopieren. Das macht jetzt nicht allzu viel Sinn, dass ich den tippe. Ich werde ihn aber sofort herzeigen. Nennen wir dieses Ding productlib.ts und das ist unser Code. Ihr seht an dieser Stelle, der ist überhaupt nichts Besonderes. Ich habe mir für dieses Beispiel überlegt, es gibt externe Produkte und interne Produkte. Beide Produkte haben gemeinsam, dass es eine PID, eine Product ID gibt und achtet darauf, dass an dieser Stelle auch ein neues Feature von TypeScript, an dieser Stelle der Type eine String-Konstante ist. Das ist etwas, was für Sie Sharp-Entwickler und Entwicklerinnen etwas ist, was überhaupt nicht geht. Ein Interface, wo ein Member einen Wert hat, das geht nicht in C-Sharp. In TypeScript ist das möglich. In TypeScript können wir sagen, ein internes Produkt zeichnet sich dadurch aus, dass das Feld Type immer den Wert i enthält. Keinen anderen. Okay? Merkt euch diese Unterscheidung zwischen Type i und Type e. Ja? Das werden wir etwas später noch brauchen, um eine weitere neue Funktion, nämlich Discriminating Union Types, zu demonstrieren. Das ist ganz bewusst so gewählt. Für den Moment ist es einfach so, wie es ist. Ja? Das werden wir, diese Typen werden wir verwalten. Okay, das sieht gut aus. Lasst uns dieses Ding mal bauen. Ja? Ich habe schon gesagt, ich mische heute Linux und Windows beliebig. Ich habe in meinem TypeScript, in meinem Visual Studio Code, das Ganze in den Preferences so eingestellt, dass ich, ihr seht das hier, wenn ich etwas nach rechts scrolle, etwas weiter unten, hier als Shell habe ich bei mir die Bash, also Ubuntu, eingetragen. Ich mache das recht gern, dass ich direkt hier im Visual Studio Code unten nicht die Command Line installiert habe, sondern das ist eine echte Bash, wie ihr seht. Und da drinnen könnte ich natürlich jetzt genauso sagen, npm run build beispielsweise. Und jetzt wieder meinen Task aufrufen und wenn alles gut geht, erzeugt er einen Dist-Folder und da drinnen haben wir jetzt das Kompilat. Wir haben ein DTS-File, wir haben ein JavaScript-File, wir haben die JavaScript-Map, Source-Map. Ihr seht hier, das UMD-Format funktioniert wunderbar und wir haben unser Package-JSON-File. Das wird noch nicht so ganz funktionieren, denn damit wir das Ganze als Node-Package referenzieren können, brauchen wir in unserem Package-JSON-File noch Kleinigkeiten. Ja? Erstens, das Main müssen wir ändern. Unser Main ist nicht index.js, sondern product-lib.js. Und jetzt kommt das Wichtige, wir müssen ihm an dieser Stelle auch sagen, wo er denn die Typinformationen findet. Und das macht man, indem man hier Types hinzufügt. Ich sage also nicht nur, wo ist meine Implementierung, mein Einsprungpunkt, sondern wo sind die DTS-Dateien. Und das ist product-lib.dtts. Und damit weiß jetzt npm, ein Kunde meiner Library quasi, wo die Typinformationen drinnen stehen. Ja, das ist eine wichtige Sache. Okay. Wunderbar. Lasst mich das nochmal bilden. npm run rebuild. Okay. Dist-Folder verschwindet, ist wieder da. Schauen wir rein ins package.json. Wunderbar, sieht alles gut aus. Wir haben hiermit eine Library erstellt, die in diesem Fall zwar keinen großen TypeScript-Code enthält, aber ich glaube, das Prinzip ist schon klar geworden. Ja? Wir können jetzt diese Library im UMD-Format plus DTS-Datei sowohl am Client, HTML, als auch am Server Node.js verwenden. Das ist unser Ziel. Gibt es hier Fragen bis hierher? Was sind die wichtigen Takeaways an der Stelle? Beim TSC Init gibt es Neuerungen. Das UMD, das Universal Module Definition Format, ist neu. Das können wir jetzt ohne weiteres in Webpack und genauso am Server in Node verwenden. Deshalb Universal Module Definition. Und wir haben hier eben eine wiederverwendbare kleine Library gebaut. Schön. Lassen wir den offen und wechseln in den nächsten Ordner und bauen als nächstes die Web-API, unser Web-API-Backend. Gehen wir hier wieder mal unter Windows rein. CD Web-API. Ist im Moment leer, wie ihr seht. Ja, es kommen wieder die üblichen Dinge. Das mache ich jetzt relativ schnell durch. Wir machen ein npm-init, damit wir wieder unser Package-Config-File kriegen. Wir machen als nächstes ein npm-install und da brauchen wir Folgendes. Ich werde eine Web-API für Node bauen und diejenigen unter euch, die vielleicht mit Node noch nicht so vertraut sind, sowas wie ASP.NET Web-API gibt es auch für Node und das hat den Namen Express. Das ist sowas wie ASP.NET Web-API. Dieses Express-Framework ist standardmäßig unabhängig vom Format, das ich dorthin schicke. Und wenn ich ein Plugin haben möchte, das mir JSON automatisch auch in JavaScript-Objekte umwandelt, dann verwendet man dafür den sogenannten Body Parser. Der pluggt sich rein in dieses Express-Framework und wandelt eingehenden Traffic in einen Post-Request zum Beispiel um in ein JavaScript-Objekt. Ja, wenn ich ein anderes Format haben will, außer JSON, dann würde ich einen anderen Body Parser oder den Body Parser anders konfigurieren. Außerdem ist es üblich, dass wir Cores verwenden. Cross-Origin Request Security, habe ich es recht? Richtig geschafft? Ich vergesse die Abkürzungen immer. Es geht darum, dass wir diese Web-API von jeder beliebigen URL aufrufen können. Und wir wollen, wie ich es angekündigt habe, über die Mongo-API auf Cosmos.db zugreifen. Ja, das sind die npm-Pakete, die wir installieren. Tun wir das. Achtet darauf, dass ich hier --save angegeben habe, also nicht save-dev. Wir installieren also hier Abhängigkeiten, die ich zur Laufzeit brauche, nicht nur zur Entwicklungszeit. Gut, das ist schön. Eine Sache habe ich vergessen. Ich möchte euch auch zeigen, dass wir recht nett mit Application Insights umgehen können. Application Insights kennt ihr wahrscheinlich von Azure. Das können wir natürlich auch mit Node und JavaScript verbinden. Das hat einen bestimmten Grund, warum ich in diesem Beispiel gerade Application Insights ausgewählt habe. Lasst euch überraschen, ist jetzt nichts Besonderes, könnt ihr nachlesen. Jetzt brauchen wir ein paar Development Dependencies, also Tools, die wir zur Entwicklungszeit brauchen. npm install --savedev. Als erstes brauchen wir auch hier den TypeScript-Compiler. Das ist klar. Als nächstes brauchen wir wieder unser RimRef und unser TPX. Nichts Besonderes. Wir installieren den TypeScript-Compiler wieder lokal. Das führt dazu, dass jedes Projekt, in unserem Fall die Library und das Backend, wenn sie wollen, unterschiedliche TypeScript-Versionen verwenden können. Vielleicht einen Minor-Release-Unterschied, vielleicht einen Major-Release-Unterschied. Das ist ein wesentlicher Bestandteil von dem ganzen TypeScript-Ökosystem. initialisieren wir unsere TypeScript-Compiler-Optionen wieder. Na, wie machen wir das? Node-Modules.bin psc-init. Werde ich jetzt nichts mehr sagen dazu. Kennen wir, glaube ich, schon ganz gut. Damit starten wir unser Visual Studio Code und werden als erstes die benötigten Compiler-Optionen wählen. Bei den Compiler-Optionen möchte ich die nächste Neuerung in TypeScript zeigen. Und zwar, wir können jetzt hier ECMAScript 2017 als Target verwenden. TypeScript 2.1 unterstützt ECMAScript 2017 als Generator, also als Zielplattform. Er generiert also ES2017-kompatiblen Code und Node, die Node-Plattform, ist ja, ich glaube, der aktuelle Status so um die 66% so in die Gegend kompatibel mit ECMAScript 2017. Und das, was wir hier nutzen, die Features, die sind alle schon implementiert. Also wir können die neueste Version von ECMAScript hier einsetzen. Am Server haben wir die Plattform unter Kontrolle. Da müssen wir uns nicht mit alten ECMAScript-Varianten herumplagen. Wir entscheiden ja schließlich, welche Node-Version wir einsetzen. Und das ist eine sehr neue, die ich verwende. Also neues Feature in TypeScript, ECMAScript 2017 Unterstützung. Und wir werden dann auch noch sehen, wie sich das im erstellten Code konkret widerspiegelt. Als OutDir verwenden wir wieder unseren berühmten Bist-Folder. Ah, dann wollen wir noch ein paar Source-Maps. Auch gut. Und ja, dann kommt noch was Wichtiges. Und zwar irgendwo da unten gibt es, genau, die Module-Resolution-Node. Die ist hier noch wichtig. Was bedeutet Module Resolution Node? Lasst mich erst die Syntaxfehler noch beheben, die da eingebaut sind. Wunderbar. Module Resolution Node bedeutet, dass TypeScript Libraries automatisch und ohne, dass wir das manuell dazu sagen müssen, im Node Modules Folder sucht. Das heißt, wenn wir irgendwo sagen Import Application Insights, dann müssen wir nicht dazu sagen, wo er Application Insights findet. Also vielleicht kennt ihr das aus alten Versionen von TypeScript, wo ihr diese /reference-path ist gleich bla hingeschrieben habt. Brauchen wir nicht mehr. Module Resolution Node führt dazu, dass er automatisch die Libraries im Node Modules Folder sucht. Äußerst bequem. Ja? Das ist es, was wir tun müssen. Mehr nicht. Ihr braucht euch alle diese Dinge auch nicht aufzuschreiben. Steht alles in meinem Blog, könnt ihr Schritt für Schritt dort nochmal nachvollziehen, wenn ihr möchtet. Wunderbar, damit haben wir unseren TypeScript-Compiler schon schön installiert und jetzt müssen wir, damit wir jetzt wirklich auf diese Libraries wie Express, Bodyparser, Course, Application Insights, MongoDB typsicher zugreifen können, brauchen wir jetzt in irgendeiner Form noch die Typbeschreibungen. Denn die Libraries, Express beispielsweise, die sind nicht mit TypeScript entwickelt, die sind mit JavaScript entwickelt. Da gibt es keine TypeScript-Metadaten von Natur aus. Die sind nicht da. Wir müssen uns also die DTS-Dateien, könnte man unter C++ sagen, das ist wie ein Header-File. Wir müssen uns quasi die DTS-Dateien dazu laden. Ja, wo kriege ich die jetzt her? Wer ist denn schon lange dabei? Wisst ihr noch, wie am Anfang, ganz am Anfang von TypeScript, wo man da diese DTS-Dateien, wie man die herbekommen hat? Da hat es ein Tool gegeben. Das hat wie geheißen? Na, davor. Ich bin noch älter. TSD war das erste Tool, das es gab. TSD wurde dann abgelöst von Typings, genau wie du richtig gesagt hast. Und jetzt gibt es wieder mal was Neues. Na, eigentlich nichts Neues. Man hat nämlich die Tools abgeschafft und ab jetzt holt man sich die Typinformation nicht mehr mit irgendeinem komischen Tool, sondern man holt sie einfach aus NPM. Und die Typinformationen heißen immer, genauso wie die Library, ich hole nochmal das npm-install her, nämlich das hier, nur schreibt man da vorne immer dran @types/. Und die brauche ich natürlich nicht zur Laufzeit, sondern die brauche ich nur zum Kompilieren. Denn zur Laufzeit bleibt ja nur noch JavaScript über. Da gibt es keine Header-Files mehr. Okay? Eines habe ich dann später noch hinzugefügt. Unser @types/application-insights. Wer wissen möchte, was da jetzt im Hintergrund abgeht, es passiert Folgendes. Vielleicht ein kleiner Hintergrundinformationen, wenn wir auf npm.js schauen und hier mal suchen nach @types/express, dann werden wir hier ein ganz normales Node-Package finden und die wichtige Information, die hier steht, ist Files were exported from. Es gibt nämlich unter GitHub ein sehr berühmtes, unter TypeScript-Entwicklerinnen und Entwickler berühmtes Projekt, nämlich Definitely Typed. Und dieses Projekt Definitely Typed enthält von der Community gepflegte Unmengen an DTS-Dateien für so ziemlich jede populäre JavaScript-Library, die man sich so vorstellen kann. Ihr seht, fast 2200 JavaScript-Libraries sind hier mit Typinformationen versehen worden. Und was jetzt gemacht wird, dieses Definitely Typed-Projekt wird im Prinzip exportiert in NPM und damit brauchen wir kein neues Tool mehr. Eine Neuerung von TypeScript 2.0, dass wir jetzt kein DSD mehr brauchen, kein Typings mehr brauchen. Wir holen uns die Typinformationen mit dem gleichen Tool, mit dem wir uns auch die Library holen. Okay? Schön. Schön, schön. Wenn wir jetzt genau schauen, brauchen wir nicht. Ist alles gut. Alles gut. Ja. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Den will ich hier nicht. Lasst mich das hier bitte nochmal rauslöschen. So. Ich wollte euch was Spezielles zeigen. Und zwar, ich will alles installieren, außer Application Insights. Denn Application Insights ist etwas Besonderes. Für Application Insights müssen wir die DTS-Dateien nicht explizit laden. Ich zeige euch auch gleich, warum. Application Insights, öffnen wir dieses Ding mal, hat hier ein package.json-File und wenn ich hier dann nach unten scrolle, dann werden wir sehen, dass Application Insights selbst von Microsoft schon mit TypeScript entwickelt wurde. Das ist nicht die Express oder jQuery. Das in JavaScript entwickelt wurde. Application Insights der SDK ist mit TypeScript entwickelt. Das heißt, an dieser Stelle muss ich mir keine extra Typinformationen laden. Die sind bereits Teil des Node-Package, des originalen Node-Packages. Und das findet man heutzutage immer mehr. TypeScript ist ja mittlerweile wirklich, wirklich beliebt und weit verbreitet. Und aus diesem Grund brauchen wir diese AddTypes wirklich nur für jene Libraries, die in JavaScript entwickelt wurden und auch weiter in JavaScript bleiben. jQuery, Express und Co. sind Beispiele dafür. Angular ist ein gutes Beispiel. Für AngularJS, also Angular 1.x, braucht ihr Typinformationen. Für Angular 4, also Angular 2 Plus, je nachdem, welche Variante ihr verwendet, braucht ihr keine Types extra laden, denn Angular ist von Google automatisch mit TypeScript entwickelt und da sind die Typinformationen von Haus aus bereits in den Node-Packages drinnen. Und warum findet jetzt an dieser Stelle der TypeScript-Compiler diese Informationen? Woher weiß er das? Antwort, Module Resolution Node. Was er tut, ist, er sucht das package.json-File, sucht sich im package.json-File den Types-Eintrag, dem folgt er, um die entsprechende DTS-Datei zu locaten. Okay? So funktioniert das intern. So funktioniert diese Module Resolution. Deshalb brauchen wir für Application Insights hier keine Typinformationen reinzuladen. So, was habe ich denn jetzt alles geladen? Lasst mich nochmal schauen. Ja, das sieht alles gut aus. Gibt es bis hierher Fragen? Nein? Alles gut? Schön. Dann brauchen wir nur noch eine Abhängigkeit, npm install --save. Und da machen wir jetzt wieder was Besonderes. Wir verweisen nämlich auf unsere Product Library. In diesem Fall holen wir uns jetzt kein Node-Package, das von irgendeinem Drittanbieter entwickelt wurde, sondern das ist jetzt quasi mein Add-Reference von einem Node-Projekt auf eine Node-Library. Also hier greifen wir auf unsere Product-Lib zu, die wir vor wenigen Minuten gebaut haben. Und vom Konzept her ist es genau das Gleiche. Wenn ich das jetzt durchführe und das installiere, wunderbar, wenn ich dann hier nochmal reinschaue unter Node-Modules, dann werden wir, wenn wir Glück haben, hier irgendwo unter P wie Product Library, wo haben wir sie denn? Vielleicht muss ich sie einmal neu aktualisieren. So, schauen wir nochmal. E-O-P-P-P, wo ist sie? Da ist die Product Lib. Und er wird genauso vorgehen. Er wird ins Package-JSON-File reinschauen. Er wird da irgendwo unten die Types finden. Und das ist jetzt genau dieses DTS-File mit unserem Internal und External Product, das wir vorher gerade als Shared Library erstellt haben. Okay? Alles gut soweit? Cool. Produkt aufgesetzt. Ja? Projekt aufgesetzt, das meinte ich. Naja, eine Kleinigkeit machen wir noch. Wir machen uns wieder hier in unserem Package-JSON im Scripts-Bereich, machen wir uns ein paar Helper-Scripts. Lasst mich die schnell rauskopieren, dann brauchen wir nicht so viel tippen, denn das haben wir vorher schon besprochen, wie das funktioniert. So. Ihr seht wieder so ein Clean Task, ein Build Task, ein Rebuild Task und ein Start Task. Nichts Besonderes. Und damit haben wir unser Projekt fertig aufgesetzt. Ich muss zugeben, ja, für diejenigen unter euch, die mehr aus der C-Sharp-Welt kommen, ihr seid es vielleicht gewöhnt, dass ihr im Visual Studio schön rechte Maustaste und Add Reference und so weiter. In der Webentwicklungsumgebung ist die Konsole King. Ja. Da arbeite ich sehr viel auf der Konsole. Wenn ihr wenig mit der Konsole arbeiten wollt, dann könnt ihr euch natürlich wiederum IDEs, wie zum Beispiel Visual Studio oder WebStorm bedienen, die können natürlich einige schöne Wizards, aber ganz ehrlich, die Konsole ist doch schön, oder? Wir sind alle Entwickler, das ist schön, wenn man, ja, es ist ein wenig Übungssache, aber dann gewöhnt man sich dran und ist auch relativ effizient. So, gehen wir her und schreiben unseren Code. Ich möchte als erstes middleware.ts ein klein wenig Express Middleware bauen. Diese Express Middleware, die ihr hier seht, ist nichts anderes als in C-Sharp wäre das ASP.NET Code, ASP.NET Web API Code. Schauen wir uns das Ganze mal Schritt für Schritt durch. Ich habe ihn reinkopiert und wenn ich so schaue, dann beschwert sich mein TypeScript-Compiler relativ wenig. Übrigens, kleiner Tipp für diejenigen unter euch, die noch nicht so viel TypeScript-Erfahrung haben, der Visual Studio Code erkennt TS-Config und berücksichtigt die Settings, die wir im TS-Config eingetragen haben, bereits beim IntelliSense hier direkt drinnen. Das heißt, je nachdem, welche Settings wir hier eingetragen haben, macht bereits das IntelliSense auf der rechten Seite das, was wir eben eingestellt haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist genau wie in C-Sharp. Ja? In C-Sharp gibt es Roslyn, was sowohl in der IDE als auch beim Compiling eingesetzt wird. Und auch bei Visual Studio Code wird TypeScript eingesetzt, um an dieser Stelle IntelliSense und die Syntaxprüfung durchzuführen. Ja, ist genau das Gleiche und es wird der gleiche lokale TypeScript-Compiler verwendet, den wir dann auch zum Kompilieren verwenden. So, ein paar Dinge werde ich jetzt nicht erklären, die sind wirklich rein Node-spezifisch, das ist überhaupt nicht wichtig. Ich möchte auf ein paar Besonderheiten eingehen. Der Talk heißt ja, was ist Neues in TypeScript? Für diejenigen unter euch, die sich noch wenig mit TypeScript auseinandergesetzt haben, ich bin sicher, ihr könnt den Code lesen, ihr kommt vielleicht aus der C-Sharp-Ecke. Ich gehe auf zwei Besonderheiten ein. Die erste Besonderheit sind die sogenannten Discriminated Union Types. Was ich hier nämlich machen kann, ist, ich kann an dieser Stelle, schaut jetzt etwas ungewöhnlich aus, was ihr hier seht, ich kann an dieser Stelle Bescheid sagen und sagen, das Ding, Brot, ist vom Typ iExternal Product oder iInternal Product. Ich kann also nicht sagen, das ist ein bestimmter Typ. Ich kann sagen, das ist entweder das oder das. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und das Schöne ist, dass TypeScript in der aktuellen Version jetzt so intelligent ist, und das seht ihr hier beim IntelliSense, dass er die beiden Interfaces vergleicht und erkennt, was die Gemeinsamkeiten sind. Denn da kann er sagen, das haben wir immer. Egal, ob es ein internes oder externes Produkt ist. Cooles Feature, oder? In C-Sharp würde ich mir das auch sehr oft wünschen, aber das gibt es im Moment noch nicht. Es wird aber noch lässiger. Wenn ich nämlich jetzt hier einen sogenannten TypeGuard verwende, an dieser Stelle sage ich ihm nämlich hier, if prod.type ist gleich i, also internes Product, dann weiß er, dass innerhalb von dem if prod. Es ein internes Produkt sein muss, weil ich in der Interface-Definition eine Konstante hinterlegt habe, einen Typ hinterlegt habe, ein TypeGuard, der mir dynamisch während des Codes abhängig vom Control-Flow anderes IntelliSense und andere Syntaxprüfung bietet. Wow, oder? Ja, das ist schon ein Feature, das ist sehr, sehr nett. Kommt ja auch teilweise mit Pattern-Matching in C-Sharp 7. Und in zukünftigen Versionen von C-Sharp wird das auch gut reinpassen. Deshalb kann ich an dieser Stelle typsicher beim internen Produkt auf den Member Costs zugreifen. Den gibt es nur beim internen Produkt. Und da unten im Else-Zweig ist er jetzt wieder so schlau zu erkennen, dass er sagt, Moment, es gibt nur zwei Optionen, intern oder extern. Na, wenn der If-Zweig intern ist, dann muss der Else-Zweig zwangsläufig extern sein. Und damit bekomme ich wieder typsicher prod.externe Member. Das ist gemeint mit Discriminated Union Types. finde ich, ein tolles neues Feature der Sprache TypeScript. Bitte, eine Frage. Nein. Nein, wenn ich hier Any hinschreiben würde, dann hätte ich Pech gehabt, dann kann er dir keine IntelliSense bieten. Denn an dieser Stelle, request.body ist schon vom Typ Any und dann weiß er nicht, was dahinter steckt. Also ganz klar, nein, da musst du schon sagen, welche Möglichkeiten es gäbe. Es macht auch keinen Sinn, hier hinten dran zu schreiben oder Any, denn ja, dann kannst du gleich Any hinschreiben.
Ja. Ja.
Nein, checkt er nicht. Okay, gut. Schauen wir uns noch kurz den Code an, was er hier macht. Sehr simpel, er nimmt sich den Request Body, also das, was ich reinposte, macht ein paar Typprüfungen und schaut, ob das ein Bad Request sein muss oder nicht. Und ansonsten, und da wird es jetzt wieder interessant, verwenden wir eine MongoDB-API. Die MongoDB-API, in diesem Fall heißt sie Insert One, wenn ich da den Mauscursor mal drüber stelle, dann achtet bitte auf den Return Type von diesem Insert One. Der Return Type von diesem Insert One ist ein Promise. Also für die C-Sharp-Entwickler unter euch ein Task of T. Ja, in JavaScript, in ECMAScript heißt das Ganze Promise. Und dieser Promise-Typ, den kann ich jetzt hier an dieser Stelle awaiten. Das ist jetzt noch nichts radikal Neues. Das gibt es schon eine Zeit in TypeScript. Ja. Das radikal Neue ist, wie TypeScript dieses Async Await jetzt kompiliert. Lasst mich Folgendes machen an dieser Stelle. Ja. Wir gehen jetzt her und kompilieren dieses Ding mal. npm run build. Okay, dann schauen wir in den Dist-Folder rein und schauen uns mal den generierten JavaScript-Code an. Und ihr werdet es kaum glauben, im JavaScript-Code steht async await. Ja, Moment mal, JavaScript, async await? Das ist ein TypeScript-Feature, oder? Nein, nicht in ECMAScript 2017. Das ist nämlich jetzt das Besondere. Die Unterstützung für ECMAScript 2016 und 2017 an dieser Stelle enthält natürlich auch die Unterstützung für Async Await. Das heißt, wenn ich hier als Target ECMAScript 2016 eintrage und das einfach nochmal neu baue, dann werden wir feststellen, dass unser generierter Code, nämlich der hier, wenn wir da runterscrollen, dann werden wir feststellen, dass wir hier das haben, was wir aus TypeScript schon länger gewöhnt sind. Er hat kein Async Await. Denn das gibt es in ECMAScript 2016 noch nicht. Da verwendet er Generators mit Yield, um, man sieht das auch oben, mit generiertem Code Async Await für ECMAScript 2016 nachzubilden. Wenn ich also eine alte Version von Node targete, dann ist der TypeScript-Compiler so schlau, dass er Async Await für diese alte Version von Node nachgeneriert. Wenn ich aber, und das ist die Neuerung in TypeScript, in meinem tsconfig.json ECMAScript 2017 sage, dann kriege ich genau das, was ich will. Ich bekomme nämlich native ECMAScript-Unterstützung für Async Await. Da muss nichts mehr nachgebaut werden vom TypeScript-Compiler. Da hat JavaScript mittlerweile bereits Async Await gelernt. Ja, das hat Microsoft in den ganzen ECMAScript-Standardisierungsprozess mit eingebracht. Daher diese Unterstützung für ES 2016 und ES 2017 in den neuen Versionen von Wir können da unten nochmal reinschauen, das ist jetzt genau das gleiche. Hier haben wir eine Middleware für GetProducts. Diese Middleware macht wiederum eine Mongo-API, wieder ein wenig Find und ToArray und vorne dran sehen wir Await, denn dieses Ding verwendet wieder ein Promise. Wir können über das ToArray mal drüber fahren, dann werden wir sehen, das ist ein Promise of any Array. Das heißt, an dieser Stelle geben wir einfach alle Produkte, die wir so haben. Schön, jetzt haben wir Middleware gebaut. Das ist wie ein ASP.NET Web API oder ein ASP.NET Core, eine Middleware wie MVC oder eben wie Web API Controller. Jetzt müssen wir das Zeugs halt noch verwenden. Tun wir das. Dafür machen wir uns ein server.ts-File und diesen Code werde ich ebenfalls wieder reinkopieren. Er ist sehr einfach, ich werde ihn aber ebenfalls wieder herzeigen. Jetzt haben wir zum ersten Mal ein wenig mit Azure zu tun. So, wunderbar. Sieht doch gut aus. Ihr seht an der Stelle, setze ich hier, man sieht es hier, die Web-API für Node auf. In Node schreibt man hier Express, dann sagt man ihm, hey, ich möchte Course verwenden und ich möchte verwenden. Und dann kann man hier an dieser Stelle Pfade definieren und diese Pfade verbinden mit einer Middleware, die wir vorher in dem anderen Modul definiert haben. Nichts Besonderes, ganz, ganz ähnlich wie in ASP.NET Web API. Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, denn das ist TypeScript Basics und wir haben nur 60 Minuten, ich muss mich auf die Neuerungen konzentrieren. Wenn das für euch neu ist und ihr das noch nicht kennt, holt euch meinen Quellcode, experimentiert damit und ja, vielleicht ist es interessant für euch. Es ist aber, wie ihr seht, überhaupt nicht kompliziert. Was ich euch hier zeigen möchte, und das ist jetzt wieder die Besonderheit, ist hier in der Zeile 7 dieses App Insights. App Insights, das ist Application Insights. Könnt ihr euch erinnern, da haben wir kein Add Types installiert. Das mit dem Add Types funktioniert recht nett. Wir können sagen Express.dot und wir bekommen IntelliSense, wir bekommen also Typinformationen für das Express Framework, obwohl es eigentlich JavaScript ist. Gut, das kann TypeScript schon ewig. Aber jetzt mit diesem App Insights dort bekommen wir IntelliSense für den Application Insights SDK. Da haben wir aber keine Typinformationen geladen, weil App Insights schon mit TypeScript entwickelt ist. Ich habe es schon erwähnt. Ja? Und durch diesen Module Resolution Node weiß er, wo er die Typinformationen findet und kann mir auch hier Early Type Checking geben, IntelliSense mit allem drum und dran. So, jetzt lasst mich schnell das verbinden mit der von mir vorbereiteten Azure-Umgebung. Ich habe hier in Azure, weil es ja ein Build-Recap ist, natürlich die Cosmos-DB in mein Beispiel eingebaut, aber ihr könnt jede andere MongoDB-Datenbank auch verwenden. Es gibt übrigens ein fertiges Image für Mongo, das auch wunderbar unter Windows läuft. Docker Run MongoDB, ich glaube, es heißt nur Mongo, und dann läuft sofort eine lokale Entwicklungsumgebung für Mongo auf eurer Maschine. Ihr braucht es nicht zu konfigurieren, es funktioniert wunderbar, öffnet einen Port und ihr könnt mit dem Ding lokal entwickeln. Aber wie gesagt, für diese Demo habe ich mir an der Stelle eine eigene Resource Group gebaut. Und in dieser Resource Group habe ich erstens mal Application Insights drinnen. Holen wir uns aus der Konfiguration den Instrumentation Key. Kopieren wir und den packen wir hier in unsere Config rein. Das ist bitte jetzt nicht Best Practice. Es ist selbstverständlich klar, dass diese Konfigurationsinformationen in der echten Welt nichts im Quellcode verloren haben. Ja, die solltet ihr aus Environment-Variablen lesen oder, wenn es sicherheitskritisch ist, aus Azure Key Vault lesen. Aber hey, es geht hier um TypeScript. Insofern werde ich mich da hier nicht aufhalten damit. Denn unser Fokus liegt heute woanders. Und hier seht ihr so eine Cosmos-DB. Und diese Cosmos-DB bietet mir hier einen Connection-String, den brauche ich hier nur rauskopieren. Da steht User und Passwort und lauter so Zeugs drinnen. Und den werden wir hier einfach eintragen. Falls ihr mit der Cosmos-DB noch keine Erfahrung habt, ihr seht an dieser Stelle, seht ihr den Usernamen. Dahinter seht ihr ein langes generiertes Passwort. Ich werde die Instanz später dann löschen. Also es macht keinen Sinn, das später nochmal zu probieren mit dem Passwort. Hier sehen wir den Namen meiner Cosmos-DB-Instanz, der hat hinten dran dann documents.azure.com. Das ist der Port, auf den er hört. Die Verbindung ist verschlüsselt über TLS und ja, Replica-Set werde ich jetzt nicht im Detail eingehen. Es gibt am heutigen Tag eigene Sessions zum Thema Cosmos-DB, wo möglicherweise genauer darauf eingegangen wird. Aber mehr brauche ich nicht zu tun. Also die Verbindung zu eröffnen in MongoDB ist trivial. mongo.db.openConnectionString. Ein Query. .collection, Name der Collection, .find. Hinzufügen, .insert1. Der Umgang mit dieser NoSQL-Datenbank aus Node ist fast noch einfacher als der Umgang mit einer SQL-Datenbank. Es ist sehr ähnlich. Natürlich, es ist NoSQL. Es gelten die Regeln von NoSQL. Lasst mich hier mit npm run build das ganze Zeugs nochmal kompilieren. Wunderbar. Na, ist fehlerlos durchgelaufen. Das heißt, wir können jetzt mit npm start dieses Ding mal starten. Wunderbar. Und dann habe ich noch einen kleinen Trick für euch. Ich habe immer wieder festgestellt bei TypeScript-Vorträgen, dass das noch nicht so bekannt ist. Es gibt ein kleines Plugin für Visual Studio Code. Demo-Requests.at. Der nennt sich REST-Client. Ist ein Link in meinem Blogartikel drinnen. Und der Vorteil von diesem REST-Client ist, dass man sich hier so quasi im Textformat HTTP-Requests zusammenbauen kann. Ich finde das recht bequem. Lasst mich das hier mal kleiner machen. Ja? Und da geht man dann einfach her und markiert einfach die entsprechende Zeile und drückt STRG-ALT-R und dann sendet er den entsprechenden Request hin und dann bekomme ich sofort einen Fehler, dass er aus irgendeinem Grund nicht zu meiner MongoDB hin kann. Na, das ist nicht gut. Lasst mich nochmal kontrollieren, ob ich einen Fehler gemacht habe oder ob in diesem Fall möglicherweise ich von dem Netzwerk hier nicht raus kann. Probieren wir es mal außerhalb dieser Shell. So, npm run rebuild. Machen wir es mal unter Windows. Und machen wir ein npm run, npm start. Okay. Möglicherweise ist der Port nicht geöffnet ausgehend. Kann natürlich sein. Werden wir gleich schauen. Probieren wir nochmal auf unsere API zuzugreifen. Nein, der fliegt sofort auf die Nase. Offenbar können wir von diesem Gästenetzwerk leider nicht zugreifen. Aber davon lassen wir uns jetzt keinesfalls aufhalten. Ich habe hier Gott sei Dank mein Telefon neben mir liegen. Und da werden wir jetzt gleich dynamisch einen kleinen Hotspot machen. Und der ist dann nicht mehr blockiert. Sicherheit, oder? Ist es nicht schön, wenn wir in einer Welt von Security und gesperrten Ports und ähnlichem leben? Mal sehen. So. Schön. Ja, sieht gut aus. Ich kann auch erstmal probieren. Start. Probieren wir mal was einzufügen. Erstmal zeige ich her, dass die REST-API auch wirklich funktioniert. Wir sehen, an dieser Stelle habe ich jetzt den ersten Request aufgerufen und wenn ihr euch an den Code erinnert, mit den Discriminating Union Types habe ich überprüft, ob bei einem Produkt auch wirklich der externe Produktcode da ist. In diesem Fall seht ihr, die API hat richtig reagiert und gibt uns zurück, Bad Request, das passt nicht, was du geschickt hast. So, und jetzt versuchen wir tatsächlich funktionierend etwas einzufügen. Jawohl, und seht ihr, jetzt bekommen wir keinen Fehler mehr. Also ich hatte recht, das ist wirklich das Gästenetzwerk, das uns hier blockiert. Jetzt konnten wir erfolgreich einen Datensatz anlegen und ich kann euch das hier beweisen. Wir können in den Data Explorer an dieser Stelle einsteigen und mal in der Cosmos DB nachsehen. Da haben wir unsere Products und wenn alles gut geht, sollten wir jetzt hier ein Dokument drinnen haben. Hier ist es. Und da seht ihr, dieses Dokument haben wir jetzt über unsere Web-API eingefügt. Fügen wir vielleicht noch eine ein. Dieser REST-Client ist witzig, oder? Man markiert einfach die paar Zeilen, sagt Steuerung Alt-R und der sendet den Request. Er zeigt mir gleich, was passiert. Ich persönlich habe dadurch den Postman zu guten Teilen für mich abgeschafft. Ich kann nämlich solche Demo-Requests auch gleich mit einchecken, mit dem Quellcode und habe damit immer die Möglichkeit, recht nett mit dem zu arbeiten. Schauen wir mal, wenn ich hier das Ding nochmal schließe und die Dokumente öffne, wenn alles gut geht. Jawohl, haben wir jetzt zwei Dokumente, genau wie wir es haben wollten. Und dann hier die Produkte, fügen wir auch den ein. Aus, wollte ich sagen, an der Stelle. So, lasst mich das hier markieren. Hopp. Und genau, na, REST Client, ihr seht, da kann man auch, na, da haben wir ihn schon, seht ihr? Diese beiden Produkte, die wir gerade eingefügt haben, die haben jetzt tatsächlich funktioniert. Wir haben jetzt eine Web-API, die am Port 17.1337 in diesem Fall tatsächlich hört und schon mit Azure spricht und das Ganze mit TypeScript typsicher über die Mongo-API programmiert. Also damit haben wir unser Ziel des Backends geschafft und können uns aufs Frontend stürzen. Wir hatten also jetzt Async the Wait, ECMAScript 2016, ECMAScript 2017 Unterstützung und noch ein paar Tricks rund um Visual Studio Code in Verbindung mit TypeScript. Gibt es Fragen zum WebAPI Backend? Keine? Ja, schön. Ausgezeichnet. Falls ihr nicht so häufig mit TypeScript oder Node arbeitet und euch jetzt so Fragen durch den Kopf gehen wie, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, aber was ist mit Unit-Testing, was ist mit Mocking-Frameworks, was ist mit, auf alle diese Fragen ist die Antwort, keine Angst, das ist eine ausgewachsene Entwicklungsplattform, ist alles vorhanden. Unit-Testing, Mocking-Frameworks, am Client, am Server ist alles da, also Node ist mittlerweile wirklich eine wunderbare Plattform, Unterstützung in Azure App Services, Unterstützung in Azure Functions, es ist alles da, was man braucht, um professionell Backend-Entwicklung mit Node betreiben zu können und durch TypeScript fühlt sich das Ganze für Sie Sharp-Entwickler eigentlich sehr natürlich an. Der Vorteil, den man hat, ist 100%ige Plattformunabhängigkeit. Das Zeug läuft überall, was ihr euch vorstellen könnt, weil Node ist eigentlich überall zu Hause. Okay? Damit haben wir noch genau 10 Minuten Zeit, das passt perfekt. Und in diesen 10 Minuten möchten wir jetzt ein kleines User-Interface bauen. Und auch hier kann ich euch wieder ein paar Neuerungen von TypeScript zeigen. Nun gut, bei diesem User Interface werden wir wieder als erstes das Projekt aufsetzen. UI, genau. Und das Projekt aufsetzen, okay, das erspare ich mir jetzt. Ich tippe das jetzt schnell ein, npm init, haben wir vorher schon drüber gesprochen, gehen wir schnell durch, passt, ist erledigt. npm install, wir wollen gerne jQuery verwenden, ja, nichts Besonderes, holen wir uns aus npm. Dann brauchen wir npm install, ein save dev, zwei Dashes sind kein Fehler. TypeScript habe ich jetzt schon oft erklärt, wir installieren den TypeScript-Compiler lokal und damit die ganze Sache auch wirklich sauber funktioniert und wir ein ordentliches, professionelle Umgebung haben, werden wir noch Webpack verwenden, den Webpack F-Server und dann brauchen wir noch ein paar Plugins, CSS-Loader, weil wir natürlich mit CSS arbeiten, den HTML Webpack Plugin, ich werde euch dann gleich zeigen, was der macht, den Style-Loader, weil wir CSS verwenden. Und jetzt kommt der eigentlich Wichtige, weshalb ich den ganzen Spaß mache, den TS-Loader. Der TS-Loader ist ein Webpack-Plugin für TypeScript. Der kann also gleich beim Webpacken unseres Client-Codes, also beim Zusammenpaktieren und Uglifyen und was man da alles so tut, kann er gleich den TypeScript-Compile-Schritt mitmachen. Wir müssen also, wenn wir clientseitig entwickeln und Angular macht das genauso, müssen wir nicht manuell irgendwie kompilieren, sondern der TS-Loader ist ein Plugin für Webpack und ja, der macht das eigentlich alles, was wir so tun wollen. Installieren wir diese Pakete mal. Das wird einen kurzen Moment dauern. Geht aber flott. Ja, Webpack ist jetzt doch ein nennenswertes Framework. Da muss er schon ein klein wenig aus npm laden. Irgendwelche Fragen zu? Wer ist denn mit Webpack vertraut? Okay, nicht allzu viel, zwei, drei sind vertraut mit Webpack. Die Webpack nicht kennen, es ist wie ein Bild vielleicht, wie ein Linker. Ja? Webpack geht her und nimmt eure ganzen HTML-Dateien, JavaScript-Dateien, CSS-Dateien und paketiert das Ganze zusammen zu einigen wenigen Dateien, wo alle Abhängigkeiten drinnen sind und da kann es gleich uglifyen und tree-shapen, sagt man dazu. Das heißt, die Dinge, die ihr gar nicht verwendet, schmeißt er raus, kann optimieren und lauter so Zeugs. Sehr, sehr beliebt. Ist eigentlich der führende Bundler im Moment. Und wenn man heutzutage Single-Page-Apps mit irgendwelchen Frameworks wie Angular zum Beispiel macht, dann verwendet man immer Webpack. Das ist eigentlich State-of-the-Art, kann man sagen. Das wirst du in wenigen Momenten sehen, das Ergebnis ist. Okay, was brauchen wir noch? Ja, natürlich müssen wir mit Node-Modules, .bin und TSC dieses Ding initialisieren und dann gehen wir schon in unser Visual Studio Code. Oh, ich habe noch was vergessen. Sorry, da gehe ich nochmal raus. npm install --, save dev add types. jQuery ist ja nicht mit TypeScript programmiert. Das heißt, wir müssen uns die Typinformationen holen. Und schlussendlich müssen wir auch noch npm install --, save --productlib dist. Wir müssen ja unsere gemeinsame Library verwenden. Ich habe euch versprochen, wir haben einen gemeinsamen Code-Kern. Ja? Das ist die wiederverwendbare Library mit den Typinformationen. Die wollen wir auf Server, Node.js, und am Client verwenden. Tun wir das. Es wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass ich ständig Visual Studio Code beende, bevor ich npm starte. Da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Die aktuelle Version von Visual Studio, die von dem Monat, hat einen Bug. Und dieser Bug führt dazu, in Verbindung mit npm 5, dass npm nicht funktioniert, wenn Visual Studio den Ordner gerade offen hat. Visual Studio Code. Das heißt, wenn ihr top aktuell seid mit neuestem npm und neuestem Visual Studio Code schließen, npm install aufrufen, Visual Studio Code wieder starten. Ja, ist unangenehm. Nein, ist kein dauerhaftes Problem. Es ist halt dieses Monat reingerutscht. Leben wir damit. Nächstes Monat ist es hoffentlich wieder erledigt. So, im TS-Config müssen wir ein paar Kleinigkeiten ändern. Target ist in diesem Fall ES5, denn wir wollen auch mit alten Browsern können. Merken wir uns das? Das ist wichtig. Das ist eigentlich das wichtigste Takeaway von dem restlichen Beispiel hier. CommonJS sieht gut aus. SourceMap können wir, ja, wenn wir wollen, auf True setzen, damit wir so TypeScript debuggen können. Der Module Resolution Node, das habe ich euch schon erklärt, was der tut. Natürlich brauchen wir den jetzt auch. Yep, schön. Und schlussendlich brauchen wir eine neue Funktion von TypeScript. In der neuesten Version von TypeScript können wir an dieser Stelle sagen, wir möchten gerne in unserem Code Funktionen des DOM und Funktionen von ES 2015 nutzen können. Das bedeutet, dass er an dieser Stelle weiß, dass so Typen wie Window oder Document, die ja Teil des Browsers sind, dass die einfach da sind. Dafür brauchen wir keine Typen zu installieren. Das weiß TypeScript dann einfach und er weiß, was Window und Document und ähnliches uns anbietet. Und dieses ES 2015 sagt ihm, wir dürfen ES 2015 Features nehmen, denn durch dieses Target wird TypeScript das rückwärts kompilieren, sodass der Ergebniscode wieder rückwärts kompatibel sein wird. Das ist die Idee dahinter. Schön, wir haben damit unser Projekt fertig aufgesetzt. Und jetzt lasst mich, achso, im package.json machen wir uns noch zwei so kleine Scripts, kein Problem, machen wir uns ein Build-Script. Das Build-Script ist trivial, da sagen wir einfach Webpack. Und das Start-Script, das ist noch simpler. Das ist Webpack, nein, ist nicht simpler, aber fast so simpel. Webpack Dev Server, mehr brauchen wir nicht zu tun. Den Rest erledigt Webpack für uns. Das ist eine schöne Sache. TypeScript brauchen wir nicht. So, und jetzt werde ich an der Stelle, damit ihr mir nicht beim Tippen zusehen müsst, werde ich hier ein paar Dateien reinkopieren, die ich für diese Session vorbereitet habe, nämlich die hier und die hier. Check. Es soll ja keine HTML-Entwicklung, na, komm schon, copy, bitte, copy, und, ja, geht ja. Paste. Über die HTML-Seite brauche ich eigentlich keine Wörter verlieren. Ja, ich baue mir hier Application Insights ein, nichts Besonderes, aber das, ihr seht, trivial. Ja, einfach Produkte und da werden Produkte angezeigt. Die CSS ist noch trivialer, brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Das Einzige, worauf ich wirklich hier hinweisen möchte, ist unsere index.ts-Seite. In der index.ts-Seite verwende ich nämlich hier clientseitig async await. Im JavaScript-Code, der im Browser laufen wird, verwende ich async await. Und ich verwende hier wieder diese discriminating types. Ich bekomme im Case E, bekomme ich IntelliSense irgendwann mal, ja, ich werde IntelliSense bekommen, und zwar für die internal products und hier unten für die external products, so wie ich es haben will. Schauen wir, ob die Geschichte auch wirklich funktioniert. Wir werden hergehen und sagen npm run build und damit starten wir Webpack und dann werde ich gleich darauf eingehen, was dieses Webpack liefert. Das war ja eine Frage. Was bekomme ich? Ich bekomme, übrigens da seht ihr das Config-File, ich habe leider aus Zeitgründen jetzt nicht die Zeit, Webpack zu erklären. Das Wichtige ist nur dieser TS-Loader, dass der den TypeScript-Code gleich kompiliert hat. Und was du bekommst, ist erstens ein einzelnes JavaScript-File. Und das ist relativ lang, wie du hier auf der rechten Seite siehst. Warum? Ja, da ist unser Code drin und was noch? jQuery. Webpack geht her und erkennt automatisch die Abhängigkeiten. Der erkennt, dass wir in unserem TypeScript-File hier drinnen stehen haben, require jQuery. Deshalb bundelt er das zusammen, deshalb Webpack. Okay? Dieses JavaScript-File hat jetzt ganz unten, irgendwo, na, vielleicht aber auch ganz oben, schauen wir. Was ist das? Require, bla, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Das sieht, ja genau, das sieht irgendwie nicht aus wie unser File, aber irgendwie sieht es schon aus wie unser File, aber das steht so viel Code, den wir gar nicht geschrieben haben. Und wisst ihr, was dieser komische Code ist? Await. Dadurch, dass wir ECMAScript 5 als Target angegeben haben, und das ist neu in TypeScript, kann jetzt TypeScript async await rückwärts kompilieren auf uraltes ECMAScript, auch für alte Browser. Und damit kann ich async await modernes ECMAScript, also TypeScript, nutzen, obwohl ich alte Browser targete. Viel Spaß beim Durcharbeiten dieses Codes. Ja, es ist mir ehrlich gesagt egal, es funktioniert einfach. Ja? Auf allen Browsern, die du nachlesen kannst, wie weit zurück, also alle Browser nicht. Wenn du mit einem IE4 daherkommst, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, sicher. Alle Browser, die in der Wildnis draußen so üblich sind. Du kannst es sogar auf ECMAScript 3 rückwärts kompilieren, wenn du willst. Also das werden wir jetzt nicht tun. Schön. Lassen wir dieses Ding laufen und schauen, wie ob es funktioniert. Vorher muss ich noch ganz kurz schauen, ob unsere Web-API noch läuft. Ich fürchte nämlich nicht. Genau. Die müssen wir nochmal starten. Die brauchen wir natürlich im Backend. Gehen wir in die Web-API. Unser JavaScript nutzt ja die Web-API, CMD. npm start. Und dann sollte auf Port 1337 unsere Web-API wieder laufen. Die lasse ich hier laufen. Da herüben sage ich jetzt ebenfalls npm start und an dieser Stelle verwendet er jetzt den Webpack Dev Server. Das heißt, ich brauche hier nicht irgendwie einen eigenen IIS ausführen oder sonst was, aber das ist jetzt auch nichts Neues, das ist einfach aktuelle Webentwicklung. Der Webpack Dev Server verwendet jetzt Webpack, um meine Sourcen zu kompilieren, inklusive TypeScript, und das Coole daran ist, dass der gleich running bleibt. Und wenn ich irgendwo an einer Datei was ändere, erkennt er das, baut das Bundle neu und aktualisiert sogar die Webseite. Wenn wir also jetzt hier auf localhost 8080 losgehen, dann werden wir, wie was zu beweisen war, unsere Produkte sehen. Und diese Produkte, ich zeige es euch, damit ihr seht, dass ich nicht schummle, ich lade es nochmal, die holt er sich tatsächlich über unsere Products, seht ihr das? Und da sehen wir jetzt irgendwann mal die Ergebnisse. Die API Products, genau, da sind sie. Na komm. Naja, wir haben es einmal gesehen. Da war ich jetzt froh, dass wir es einmal gesehen haben. Irgendwie findet er schon wieder nicht hin zu meinem CosmosDB. Sorry, irgendwie ist die Internetverbindung gerade etwas wackelig. Ich starte das nochmal. So, und dann starten wir dieses Ding nochmal. Seht ihr, jetzt haben wir wieder Glück. Und da seht ihr unser Products und da seht ihr jetzt den Request. Genau diesen Request wollten wir haben. Wir bekommen unsere beiden Produkte zurück und das mit Async Await genauso, wie wir es haben wollten. Und wenn wir jetzt hier an der Stelle in unserem UI irgendetwas ändern würden, ich mache hier irgendeinen Test rein, speichere das Ganze ab, dann wird hier Webpack das automatisch neu kompilieren. Genauso, wie wir es haben wollen. Das ist das Gefühl, wie wir entwickeln wollen. Wir haben also jetzt, ich gehe nochmal zurück zu meinem File, hier seht ihr das Await. Wir haben sowohl das Backend gebaut, eine gemeinsam genutzte Library und das Frontend und haben uns verschiedene Features von TypeScript angesehen, die neu sind. Versuchen wir es nochmal zusammenzufassen. Wir haben gesehen, wie man mit Typinformationen umgeht. Die holen wir uns jetzt aus npm. Wesentliche Neuerung von TypeScript 2.0. Discriminating Union Types. Interfaces, die sich überschneiden und teilweise durch Member, durch Werte von Members dann sogenannte Type Guards, wo wir die Typen genauer einschränken können. Eine wesentliche Neuerung von TypeScript 2.x. Ihr habt gesehen, wie das Ganze mit UMD, mit Universal Module Definition Files funktioniert, damit wir eine Library für Client und Server bauen können. Ihr habt gesehen, wie TypeScript auf ECMAScript 2017 umgebaut wurde, sodass jetzt Async Await zum Beispiel native unterstützt wird, aber auch die Rückwärtskompatibilität zu ECMAScript 3 und ECMAScript 5 eingebaut wurde. Ich habe diesen Talk überschrieben mit der Überschrift TypeScript wird erwachsen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verwende in meiner täglichen Arbeit mittlerweile ungefähr gleich viel TypeScript, Node und Webentwicklung, wie ich C-Sharp und ASP.NET Web-API verwende. Manchmal nehme ich das, manchmal nehme ich das, je nachdem, wie es zum Projekt passt und was ich gerade mache. TypeScript gibt mir die notwendige Sprachsicherheit, das Early-Type-Checking, die notwendige Produktivität mit IntelliSense und ähnliches. Und da muss ich wirklich sagen, ist meiner Ansicht nach dieser Ausspruch gerechtfertigt. TypeScript ist für mich sehr erwachsen und es fühlt sich einfach schön und gut an und ich programmiere genauso gern TypeScript, wie ich früher oder immer noch C-Sharp programmiere. Ich hoffe, diese eine Stunde war kurzweilig. Ich weiß, dass es flott war. Das ist aber Absicht. Ihr kennt ja meine Talks. Ja? Nehmt was mit, schaut euch den Blogartikel an, probiert es selbst aus. Ich habe das dort schön hinterlegt. Aber wir haben ohne weiteres noch Zeit für die eine oder andere Frage, falls es noch Fragen gibt. Gibt es von eurer Stelle, an dieser Stelle, Fragen? Nein? Schön. Dann ja, bitte. Ja. Wie Unterschied ist es zwischen TypeScript und ECMAScript? Riesige Unterschiede. ECMAScript kann keine Typen. ECMAScript hat kein String und kein Number und kein Interface und diese Dinge. Das heißt, die Typinformation, die gibt es in ECMAScript weiterhin nicht. Aber das Besondere, was wir in Sachen Async Await haben, ist, dass TypeScript das Ganze rückwärts kompilieren kann. Was hilft dir denn die Tatsache, dass dir ECMAScript 2017 Async Await gibt, wenn du in der Praxis eine Webanwendung bauen willst? Dein Kunde hat vielleicht einen alten Chrome, einen alten Edge oder einen alten Firefox. Das musst du rückwärts kompilieren. Also es ist ein riesengroßer Unterschied. Der Standard definiert nur das, was die neuesten Versionen der JavaScript-Engines können. Das ist eine sehr heiße Diskussion und angedacht. Natürlich denken es manche Leute an, aber ich denke, das ist ein schon fast religiös-fundamentalistischer Krieg zwischen verschiedenen Fronten in der JavaScript-Entwicklung. Die einen lieben Typen, die anderen hassen Typen und ich möchte hier keine Partei ergreifen. Manchmal sind Typen super, finde ich, und manchmal wage ich sie auch nicht. Aber ich habe mit TypeScript kein Problem, weil dann schreibe ich einfach hin Doppelpunkt any und dann bin ich draußen aus dem Typsystem, wenn ich will. Also da gibt es jetzt keine eindeutige Richtung, es gibt verschiedene Lager und ich denke, mit der Wahl TypeScript und ECMAScript gibt es keinen Grund, dass du dich für ein Lager entscheiden musst. Du kannst entweder das oder das nehmen, je nachdem, was du gerade brauchst. Sonst noch Fragen? Okay, dann sage ich danke fürs Vorbeikommen. Ich hoffe, die Stunde war gut investiert. Danke.